Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die Zeit mit euch zusammen in dem Wort Gottes zu verbringen. Ich möchte vorher beten. Ja, unser Herr und Gott, du bist im Himmel und du herrschst über alles und wir danken dir, dass wir heute deine Herrlichkeit anschauen dürfen in deinem Wort. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch durch das Buch Daniel hindurch leitest, durch deinen Heiligen Geist, damit wir den Kern der Botschaft empfangen können und es uns zur Erbauung und dir zu Ehren dienen mag. Amen. Wir sind bei dem Buch Daniel in der Mitte des Buches stehen geblieben, haben das letzte Mal das sechste Kapitel beendet und hier mit dem siebten Teil fängt, oder mit dem siebten Kapitel fängt das Buch Daniel mit dem zweiten Teil an. Das Buch Daniel ist aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil ist der Geschichtsteil, darüber haben wir die letzten Male immer wieder gepredigt oder zusammen angeschaut, diese Stellen. Und mit dem Geschichtsteil haben wir letztes Mal beendet. Das war mit dem Ereignis, als Daniel in der Löwengrube sich aufbefunden hat oder hineingeworfen wurde, weil er Gott angebetet hat. Und ab dem heutigen Kapitel fangen wir mit dem zweiten Teil des Buches Daniels an. Es ist ein prophetischer Teil. Ein prophetischer Teil. Und ich möchte kurz einfach zur Einleitung ein paar Worte dazu sagen, einfach, dass wir nicht verunsichert werden, sondern einfach für uns eine kleine Hilfe da ist, um dieses Buch oder diesen zweiten Teil richtig zu verstehen und auszulegen. Nun, Prophetie muss man anders auslegen als eine Geschichte. Die Geschichte kennzeichnet sich dadurch aus, dass man alles eins zu eins interpretiert. Das heißt, das haben wir letztes Mal oder die letzten Male gelesen, wenn es heißt, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wurde, dann ist es auch wirklich so eins zu eins geschehen. Es liegt in der Vergangenheit, in der Historie, aber es ist wirklich geschehen. Man muss alles buchstäblich verstehen in einer Geschichte, weil es eine Erzählung ist über eine Begebenheit, die sich auch wirklich so abgespielt hatte. Prophetie ist keine Erzählung. Prophetie ist eine Offenbarung des Willen Gottes. Ein Prophet im Alten Testament war ein Mensch, der eine Botschaft von Gott erhalten hat und sie dem Volk weitergegeben hat. Und diese Botschaft, eine Prophetie, die gab Gott sehr oft mit verschiedenen Bildern und Symbolen. Das lesen wir auch in, oder wenn wir durch den zweiten Teil des Buches Daniels durchgehen werden, werden wir das merken. Es sind sehr viele bildliche Umschreibungen, Erzählungen. Wir finden immer wieder Ausdrücke wie, das sah aus wie dieses und jenes. Das sah diesem ähnlich, das andere sah etwas anderem ähnlich. Das treffen wir immer wieder bei einer prophetischen Botschaft. Daher dürfen wir nicht den Fehler machen, und die Prophetie immer buchstäblich verstehen und interpretieren. Es gibt zwei grundsätzliche Prinzipien, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das sind zwei Prinzipien, die wir bei einer Prophetie einhalten müssen, und dann können wir nicht viel falsch machen. Das erste ist, und das stammt von Martin Luther, er hat gesagt, verstehe alles wörtlich, solange es einen Sinn ergibt. Das heißt, zum Beispiel, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann ergibt es keinen Sinn, dass Jesus wirklich irgendwas ist, ein Gegenstand, der zwischen einem Rahmen hängt. Es ergibt keinen Sinn. Deswegen müssen wir das umdeuten und verstehen, Jesus meint damit nicht, dass er ein Stück Holz ist, sondern der Eingang zu dem Vater. Und darüber hat er ja auch gesprochen. Niemand kann zum Vater eingehen als nur durch den Sohn Jesus Christus. Das zweite Prinzip ist, die Schrift legt die Schrift aus. Das heißt, wenn wir Prophetie lesen und verschiedene Symbole wiederfinden, verschiedene Beschreibungen, die zum einen etwas kompliziert vielleicht klingen, so müssen wir nicht zu kompliziert denken. Wir müssen einfach eine schwierige Bibelstelle mit einer leichteren erklären. Und sehr viele Symbole, die werden an einer anderen Stelle erklärt und wiedergegeben. Und sehr oft ist es auch der Fall, dass die Symbole in dem gleichen Kapitel erklärt werden. Wir müssen einfach nur alles im Kontext betrachten. Das Thema oder den Titel über die Botschaft habe ich gewählt, wie Christus den Antichrist besiegt hat. Wie Christus den Antichrist besiegt hat. Und ich habe am Anfang überlegt, dass ich zuerst von Vers 1 bis 7 predige, aber da werde ich das Ziel des Kapitels, welches eigentlich als Ganzes betrachten werden muss, verfehlen. Weil das Kapitel ist eine Schau aus einer Vogelperspektive. Wenn wir uns das so vorstellen, dass Daniel auf dieses Kapitel oder dieses Kapitel so beschreibt, dass er die ganze Weltheitsgeschichte bis zur Wiederkunft Christi sieht von einer Vogelperspektive. Ab Kapitel 8 zoomt er einzelne Bilder heran und schaut sich gewisse Bilder nochmal an. Deswegen möchte ich das genauso tun. Ich möchte das Kapitel aus der Vogelperspektive mit euch anschauen. Und wir werden das Kapitel nur dann begreifen, wenn wir es als ganzes Kapitel betrachten. Ich möchte in meiner Predigt über drei Punkte sprechen. Im Vers 1 bis 8 werden wir uns den Punkt anschauen, die Scheinherrschaft des Antichristen. Im zweiten Punkt, Vers 9 bis 12, werden wir uns den Punkt anschauen, der wahre Herrscher. Und im Vers 13 und 14 werden wir uns den dritten und letzten Punkt anschauen, der Sieg des Menschensohnes. Ab Vers 14 bis zum Ende des Kapitels wird einiges wiederholt. Es wird einiges nochmal erklärt von dem Engel, mit dem Daniel spricht. Und im Grunde genommen geht es hier um drei Szenen. Wenn wir nochmal, wir haben das Kapitel ja schon gelesen, aber lass uns nochmal diese drei Szenen einfach einteilen, damit wir das Kapitel grob einteilen. In Vers 2 lesen wir, Daniel sagt, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht. Das heißt, er hatte einen Traum gehabt. Und er hatte nicht nur einen Traum gehabt, sondern er hatte viele Träume gehabt. Und am Ende dieser Träume fasst er diesen ganzen Traum zusammen. Dann lesen wir im Vers 9, es wechselt sich die Szene. Er sagt, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden. Und dann Vers 13, die dritte Szene, ich sah in den Nachtgesichten und siehe und so weiter. Also drei Szenen, die hier in diesem Kapitel eine Rolle spielen und die sehr wichtig sind zu verstehen, um am Ende das Ziel des Kapitels zu greifen und das zu dem Ziel zu kommen, was der Heilige Geist mit diesem Kapitel dem Daniel gegeben hat. In den ersten 8 Versen sehen wir die erste Szene. Es ist eine Szene der 4 Tiere. Der Prophet Daniel sieht, lesen wir, wie 4 Tiere in einem tobenden und wütenden Meer aufsteigen. Und er sieht und beschreibt diese 4 Tiere und vergleicht sie mit den Tieren, die wir kennen, die wir vielleicht im Zoo gesehen haben oder auf den Bildern im Internet. Aber diese Tiere sehen nicht so aus wie diese Tiere, die aus dem Wasser steigen. Deswegen sagt Daniel immer wieder, zum Beispiel in Vers 4, das erste glich einem Löwen. Also es war nicht ein Löwe, aber es sah einem Löwen ähnlich. Und genauso auch das zweite Tier, das er sah, nämlich der Bär, oder das zweite Tier, das zweite Wesen glich einem Bär. Und so auch das dritte Tier und das vierte. Und wir möchten ganz kurz die 4 Tiere anschauen und dann dadurch die Wahrheit, die dahinter steht, versuchen zu erfassen. In Vers 2 haben wir gelesen, Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Das Wort vier, wir sind in einer Prophetie, ist eine symbolische Zahl. Immer wenn das Wort vier in einer Prophetie verwendet wird, wird es sehr oft oder am meisten mit der Erde gleichgesetzt. Die Erde wird eingeteilt in vier Enden der Erde. In Offenbarung lesen wir, dass vier Engel an den vier Enden der Erde stehen und die Erde bewachen. Wir sehen es selbst, es gibt vier Jahreszeiten auf unserer Erde. Es gibt vier Himmelsrichtungen und diese Himmelsrichtungen, aus diesen Himmelsrichtungen kommt ein Wind, das Daniel sieht. Und dieser Wind ist dafür verantwortlich, dass das Meer aufbraust und tobt und wütet. Und plötzlich in diesem ganzen aufbrausenden, tobenden Meer kommen vier Tiere hervor, die Daniel hier sieht. Und das erste Tier, das lesen wir im Vers 4, glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Und er sagt, ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Das Meer, welches Daniel hier sieht, ist symbolisch für die Welt. In Offenbarung Kapitel 17, Vers 15 lesen wir auch, dass das Wasser eine Menge von Menschen und Nationen definiert. Und auch hier lesen wir, dass als der Engel dem Daniel nachher die Deutung des Gesichtes gibt, sagt er, dass vier Könige aus der Erde hervorgehen werden. Also dieses tobende Meer, das ist die Welt, das ist unsere Erde. Und die tobenden Wasser sind die Mengen der Nationen, die Mengen von Menschen. Aus den Menschen auf der Erde werden vier Könige aufstehen. Und diese vier Könige werden hier mit diesen vier Tieren verglichen. Das erste Tier ist sehr interessant, ein Löwe mit Adlersflügeln. Und die meisten Kommentatoren sind sich darüber einig, dass damit der Herrscher Nebukadnezar gemeint ist. Übrigens haben wir in Kapitel 2 auch das Gesicht oder den Traum von Nebukadnezar gelesen und diese Statue, diese riesengroße Statue, vor der sich Nebukadnezar erschrocken hat, sie ist genau die gleiche Geschichte wie Kapitel 7 über diese vier Tiere. Diese Statue, die mit dem Haupt aus Gold, wo Daniel selbst sagt, das bist du, Nebukadnezar, dann die silberne Brust, ja, das Medo-Persische Reich, das kupferne, ja, das eherne oder das kupferne, die kupferne Hüfte, das ist das Reich des Alexander des Großen und dann das Eiserne Reich, das ist das Römische Reich. Und hier diese vier Tiere sind genau die gleichen. Es gibt da keinen Unterschied. Es werden aus verschiedenen Perspektiven verschiedene Dinge gesehen, aber im Grunde genommen wiederholt sich hier Daniel nur, sieht er hier diese vier Tiere aus der Perspektive Gottes. Und dazu werden wir noch kommen. Der Löwe war ein Symbol für einen König. Es entspricht dem Kopf der Statue, die auch Nebukadnezar gesehen hat. Babylon hatte vor seinen Toren zwei Löwen mit Adlersflügeln stehen, die symbolisch die Stadt bewacht hatten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in Berlin zu sein, ich war einmal dort in dem Pergamonmuseum, so sieht man diese babylonischen Mauern, die noch so gut erhalten worden sind, teilweise rekonstruiert worden sind, und man sieht sehr schön, wie auf vielen Stellen dieser Löwe abgebildet ist. Es steht außer Frage, dass damit hier Nebukadnezar gemeint ist. Auch im Zuge dessen, was hier über ihn steht, dass er aufgerichtet wurde, stand wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und das sieht dem Leben des Nebukadnezars, das, was er erlebt hat am Ende seines Lebens, sehr nah. Wenn wir das verbinden mit Hesekiel 36, ab 25, dort lesen wir, dass Gott das steinerne Herz aus den Menschen herausreißt und ihm ein fleischernes Herz gibt und aus ihnen solche Leute macht, die in seinen Satzungen wandeln. Und das sehen wir an Nebukadnezar, der am Ende, ich habe schon damals gesagt, ich werde mich nicht wundern, wenn Nebukadnezar ein Bruder ist in Christus. Und wahrscheinlich widerspiegelt es hier das, was Gott mit ihm gemacht hat. Er hat ihn erniedrigt, zu einem Tier gemacht. 7 Jahre lang war er ein Tier. Dann hat er ihn von der Erde wieder aufgehoben. Er stand wieder wie ein Mensch. Und er hat erkannt, dass Gott der Herr ist. Und dass der Lobpreis, den er am Ende des 4. Kapitels gibt, ist wirklich ein sehr schönes Zeugnis dessen, was Gott in seinem Leben getan hat. Und die Flügel wurden gleichzeitig ihm gestutzt. Natürlich war er dann nicht mehr so schnell. Sein Reich hat sich nicht mehr ausgebreitet. Es war am Sonnenuntergang, kann man sagen. Das zweite Tier, ein Bär. Wir lesen weiter und im Vers 5. Und siehe, das zweite Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte 3 Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Der Bär ist ein Zeichen für Stärke, für Macht, für räuberisches Verhalten, für Fressverhalten. Ein Fleischfresser ist ein Bär. Und das kennzeichnet auch dieses Bild, dass er 3 Rippen in seinem Maul hält. Viele sagen, wahrscheinlich war es das gefallene Babylon, der in 3 grundsätzliche Teile aufgeteilt war, nämlich in Babylon, Ägypten und Lydien. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass er diese unsättliche Gier in sich verspürt hatte und dass zu ihm eine Stimme ihm befohlen hat, friss viel Fleisch. Kaum hat er dieses Stück Fleisch in seinem Mund verzehrt, schon wurde ihm befohlen, weiterhin Fleisch zu fressen. Und das sieht dem Medopersischen Reich sehr ähnlich. Das Reich war von seiner Gier und von seiner Macht und Stärke sehr stark gekennzeichnet. Und wir lesen, dass der Bär nicht im Gleichgewicht stand. Es war so etwas geknickt. Es war auf einer Seite gebeugt. Und das zeigt davon, dass, man sieht es auch in der Geschichte, dass Persien ein viel stärkeres Reich war zu Anfang als Medien. Und das kennzeichnet eben dieses Reich. Und als drittes, denn das dritte Tier, lesen wir im Vers 6, danach schaute ich weiter und sehe ein anderes Tier wie ein Panther. Das hatte 4 Vogelflügel auf seinem Rücken. Auch 4 Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. Als drittes Reich oder als dritter König sieht Daniel dieses Bild eines Panthers oder eine ältere Übersetzung sagt eines Leopards mit 4 Köpfen und 4 Flügeln. Und hier sehen wir das, dass dieses Tier noch viel schneller war als das Tier von Babylon. Es hatte 4 doppelt so viele Flügel. Es hatte doppelt so viele Köpfe. Wieder 4, was eine Zahl für die Erde steht. Was bedeuten kann, dass er wirklich sich noch mehr ausgebreitet hat. Und das sieht man auch beim Alexander des Großen. Kein einziges Reich hat sich so schnell ausgebreitet wie das Reich des Alexanders des Großen. Und die Zauberzutat, wenn man es so sagen kann, des Alexander des Großen bestand darin, dass er sich mit anderen Reichen verbunden hat, nur um ein anderes Reich zu besiegen. Und auf solch eine Weise hat er sich auf eine wirklich sehr schnelle Art und Weise verbreitet. Und am Ende, als Alexander der Große starb, so war sein Reich aufgeteilt in 4 große Abschnitte, wo 4 Generäle, die unter Alexander dem Großen gedient haben, die Macht besessen haben. Das kann auch diese 4 Köpfe symbolisieren. Auf jeden Fall war es ein König. Wir dürfen nicht vergessen, am Ende sagt der Engel zu Daniel, es sind 4 Könige und damit 4 Königreiche. Als viertes Tier wird hier ein Tier beschrieben, was Daniel nicht gefunden hat in unserer Beschreibung, so wie wir die Tiere kennen. Er nennt es einfach nur schrecklich. Er nennt es von großer Stärke und mächtig, aber er kann es nicht vergleichen mit einem Tier, was wir kennen. Und es spricht darüber, dass es wahrscheinlich ein Tier war, bestehend aus allen Tieren zusammen. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 13, Vers 2. Die Stelle möchte ich nicht aufschlagen, weil die Zeit uns zu knapp ist. Aber dort lesen wir, dass das gleiche Tier aus dem Meer aufgestiegen ist und es sah aus wie ein Panther, hatte Bärenfüße und einen Löwenrachen. Also wir sehen, beim vierten Tier verbinden sich alle drei Reiche zusammen. Und am Ende wird das Tier so grausam, dass Daniel es nicht erklären kann, nicht vergleichen kann, sondern sagt einfach nur schrecklich. Es ist schrecklich. Und seine Stahl- oder Eisenzähne und seine eherne Klauen, von denen hier die Beschreibung gegeben wird, von Daniel und auch von dem Engel später, symbolisieren seine Macht, seine Stärke, seine Schnelligkeit. Und das war wahrscheinlich das Römische Reich. Vers 23, wenn wir vorgreifen und schon die Erklärung dazu lesen. Er sprach, also hier spricht der Engel, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und das steht wirklich für das Römische Reich. Kein anderes Reich hat so lange geherrscht wie das Römische Reich. Unter dem Alexander des Großen war das Reich knapp 200 Jahre, ein bisschen drüber. Das Römische Reich herrschte, wenn man es so ganz gesetzlich auslegen möchte, 1500 Jahre, also 1500 Jahre. Und gerade was Rom getan hat, und zu der Zeit kam auch der Messias, das spricht darüber, dass das wirklich das Reich der Römer gewesen ist. Die Hörner stehen hier für Autorität, Macht und Könige. Im Vers 24 lesen wir, und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden, und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Die 4 Tiere, kurz nochmal zusammen betrachtet und auf unser Leben heute angewendet. Ich glaube, dieses Bild ist uns sehr bekannt. Die Menschheit versinkt immer mehr in einem Chaos. Sie sucht nach Frieden und stiftet doch immer mehr Unfrieden. Durch die Medien, in den Zeitungen und in unserem Alltag sehen wir, wie die Menschen toben, wie die Menschen wüten, wie die Menschen aufstehen, Kriege führen. Wir hören wir haben gehört in kurzer Vergangenheit von Libyen, wie dieses Land entmachtet wurde und heute eigentlich keine richtige Regierung dort ist, sondern sie aufgeteilt ist in Regierungsbereiche, wo Milizen herrschen und keiner kann dieses Land mehr kontrollieren. Wir hören von Syrien, von Ukraine, wir hören von Kriegen hier und dort. Wir hören von Nordkorea und dem Atomstreit. Wir hören von Ländern, die sich gegenseitig sanktionieren. Gerade ist der Atomdeal bezüglich Iran und den Westen gescheitert oder fast gescheitert. Der Westen steht gegen den Osten. Das Wettrüsten steht wieder im Munde der Politiker. Ein Wirtschaftskrieg ist ausgebrochen zwischen USA und China. Und da ist auch die EU mit dabei. Die neuesten Ereignisse in Venezuela lassen uns auch zur Sorge angestimmt sein. Wir hören von Kriegen zusätzlich im Internet, Propaganda, Wahleinmischungen, Manipulation der Bürger, Gehirnwäsche, Offenlegung von Geheiminformationen, Verfolgungen und so weiter. Überhaupt steht die Welt laut Experten erneut vor einer neuen Finanz- und Wirtschaftskrise. Und zusätzlich will der Mensch nicht nur die Welt hier erobern, sondern er möchte raus aus der Welt, nach oben in das Universum. Und wozu das alles? Was ist das Ziel des Antichristen? Lass uns lesen im Vers 8. Hier steht, während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf, und 3 der vorherigen Hörner wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Es redet große Dinge. Im Vers 11 lesen wir weiter, dass ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Und dann auch im Vers 24. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und dann lesen wir weiter im Vers 25, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen. Das Reich des Antichristen wütet so herum, weil es angebetet werden will. Es fängt an mit einem Wunsch zu regieren, die Welt im Besitz zu halten, wie es der König Nebukadnezar gemacht hat. Aber immer wieder hat auch der Daniel dem Nebukadnezar gesagt, dass Gott der Herrscher ist, dass ihm die Erde gehört, dass er alles unter seine Kontrolle hat. Und er hat dir die Macht nur verliehen und du möchtest jetzt das ganze Reich besitzen. Nichts anderes war mit dem Reich von Medo-Persien und auch mit dem Reich der Griechen und mit dem Römerreich und mit dem jetzigen Reich, welches genauso fortwährend herrscht und wütet und tobt gegen Gott, den Allmächtigen, um alle Macht unter seine Kontrolle zu bringen. Wir bekommen das Toben förmlich mit. Und dennoch wird uns offenbart, wie Gott die Beherrscher der Welt ansieht. Beachte, er sieht keine Herrlichkeit in ihnen. Er sieht keinen Glanz. Er sieht hässliche, monströse Wesen, völlig unkontrollierte Tiere. Ganz gleich, wer oder was in der Welt wütet, wer an der Macht scheinbar regiert, er bleibt ein Tier, welches ist ohne Verstand, weil er nicht erkannt hat, was das Ziel seines Seins ist. Jeder Mensch, der nicht auf Gott baut, der nicht mit seinem Schöpfer rechnet, gleicht einem Tier ohne Verstand, so wie Nebukadnezar es einer war. Die Welt nimmt im Bösen zu. Wir sehen auch in unserer Umgebung, abgesehen von der Welt, von der wir jetzt vielleicht wenig in Berührung kommen, außer in den Medien, aber wir sehen auch in unserer Umgebung genauso das Treiben des Antichristen und das Wüten. In unserem Weltsystem, im politischen System, ja, im Schulsystem oder im Religionssystem. Im Vers 21 lesen wir, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führt mit den Heiligen und sie überwand. Ja, der Antichrist scheint so, überwindet die Gläubigen. Die Gläubigen sind in der Minderzahl, scheint so. Sie werden bedrückt, sie werden unterdrückt. Und es wird versucht, sie auszulöschen. Überall auf der Welt haben diejenigen, die sich zu den Kindern Gottes zählen, zu kämpfen und sind Bedrückungen jeder Art unterworfen. Aber das Reich des Antichristen ist nicht ein Reich, das irgendwo, irgendwann in entfernter Zukunft stattfinden wird. Es ist schon immer da gewesen seit dem Sündenfall. Nur es nimmt immer mehr zu, hinblickend auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wir lesen im im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und dann bleiben wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Vielleicht belastet dich der Gedanke, dass der Antichrist auf dieser Erde herrscht und scheinbar die Gläubigen überwindet. Und das steht auch wirklich so im Vers 21 unseres Predigttextes, dass dieser Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Und du stellst dir immer wieder die Frage, wo wird das alles hinführen? Wo soll das alles enden? Hat es überhaupt einen Sinn, weiter zu kämpfen? Ich versuche, treu für Gott zu kämpfen, erfahre aber nur Widerstand. Egal wo ich bin, auf der Arbeit, zu Hause sehe ich das in meinen Kindern, bei meinen Nachbarn, unterwegs, ständig spüre ich und sehe ich diesen Widerstand, weil die Welt tobt und sich gegen Gott aufstellt. An jeder Ecke scheint auf mich ein Feuerofen oder eine Löwengrube zu warten. Wenn ich gegen den Strom führe, scheint es so, dass ich es nicht schaffe. Was ich auch immer tue, ich scheine das Leben mit Schwierigkeiten anzuziehen. Wenn du an solchen und ähnlichen Gedanken und Fragen angekommen bist, dann ist das Buch Daniel und gerade das 7. Kapitel ein großer Trost für dich. Denn das Buch antwortet dir auf deine Frage mit einem klaren Ja. Es lohnt sich, weiter zu kämpfen. Es lohnt sich, als einer gegen den ganzen Strom der Welt weiter zu schwimmen. Es lohnt sich, immer wieder Niederlagen zu erleben, aber dennoch weiter zu kämpfen. Warum lohnt es sich? Es lohnt sich, deine Mühe und dein Kampf sind nicht umsonst. Es lohnt sich. Das Buch gewährt dir einen Blick auf das Ende aller Mühsal und Bedrückung und Schwierigkeiten. Das Buch Daniel war unter allen Verfolgungen der Kinder Gottes ein Buch, das sehr gerne gelesen wurde. Immer wieder hat man dieses Buch kopiert und man hat es gelesen und darin den Trost gefunden, in der Bedrückung unter den Christen, die stattgefunden hat. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt, der wahre Herrscher. Im Vers 9 und 12 lesen wir, wie die Szene sich wechselt. Ich möchte die Verse nochmal vorlesen. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Und ich sah fortwährend hin wegen des Lärms des hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft genommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Wir sehen, wie die Perspektive Daniels, wenn er diese vier Tiere gesehen hat und sich erschreckt hat. Und genauso auch du, der du in diesem Tumult der Welt dich befindest und deine Perspektive nur auf das Horizontale gerichtet ist. Vergesse niemals das Vertikale. Die vertikale Perspektive, die auf Gott blickt. Und genau hier ändert sich die Perspektive Daniels von der horizontalen Perspektive der Welt auf das Himmlische. Und dort sieht er einen Hochbetagten, einen gleich einem Mensch, welcher ein Gewand hatte, schneeweiß, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Es geht hier um Gott, den Herrscher, der wahre Herrscher ist. Und die biblische Beschreibung oder die bildliche Beschreibung von alt, weiß und einem feuerflammenartigen Thron beschreibt nicht Gott als einen alten Opa, der überhaupt vergessen hat, was hier auf dieser Erde abgeht, sondern es geht hier um den Schöpfer. Und sein Gewand oder ja, seine Haare und sein Thron symbolisieren seine Ewigkeit. Der Altbetagte, Das heißt, dass Gott ewig ist, dass Gott ohne Anfang ist. Er war immer da, er ist altbetagt. Und seine Weisheit, sein weißes Haar repräsentieren seine Weisheit, die unendlich ist. Sein Thron, welches mit Feuerflammen gekennzeichnet ist, repräsentieren seine Reinheit und Heiligkeit. Er sitzt auf dem Thron, sein ist die Herrschaft und ihm dienen die Scharen und er ist derjenige, der die Geschichte lenkt. Ja, das Reich des Antichristen herrscht unter uns. Aber beachte Vers 22. Bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Bis. Es ist ein Wort, welches die Zeit des Antichristen ganz klar definiert, begrenzt. Es gibt einen Gott, der die Zeitpunkte festgesetzt hat und das Reich des Antichristen einem Untergang geweiht ist. Merke auch im Vers 12 lesen wir, und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Und im Vers 25b lesen wir, sie werden in seiner Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Gott ist derjenige, der die Zeiten des Antichristen festlegt. Und es ist ein großer Trost, wenn du dich jetzt auf dieser Erde befindest und diese wütenden Reiche, diese tobenden Reiche um dich herum siehst, deine Perspektive auf Gott zu lenken. Wer ist derjenige, der die Geschichte lenkt? Wer ist derjenige, von dem die vier Winde ausgehen? Woher gehen sie aus? Vers 2. Vom Himmel. Diese vier Winde brechen vom Himmel los. Im Vers 4 lesen wir, dem Löwen wurden die Flügel ausgerissen. Wer ist es, der die Flügel ausreißt? Wir lesen, dass er aufgerichtet wurde und dass ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Im Vers 5 lesen wir, dass dem Bären befohlen wurde zu fressen. Im Vers 6 lesen wir, dass dem Panther Herrschaft verliehen wurde. Im Vers 8 lesen wir, dass die drei Hörner dem großen Tier, dem letzten Tier, ausgerissen wurden. Im Vers 11 lesen wir, dass das Tier getötet wurde. Und im Vers 12 lesen wir, dass die Herrschaft des Antichrist genommen wurde. Gott ist derjenige, der sogar den Reich des Antichristen beherrscht, lenkt, kontrolliert, führt und bewirkt. Und wenn du dich umschaust und diese horizontale Sicht hast, vergesse niemals, dass diese Situationen, in der du dich befindest, in denen du dich befindest, die scheinbar eine Niederlage für dich darstellen. Es ist nur eine Scheinniederlage. Es ist eigentlich ein großer Sieg, weil alles unter Gottes Kontrolle steht, weil Gott schon alles überwunden hat und er alles regiert und ihm alles unterworfen ist. Glaube nicht, dass das Reich des Antichristen irgendwie dem Reich Gottes ein ebenbürtiger Gegner ist. Gott ist derjenige, der alles ausführt, der lenkt, kontrolliert, befiehlt. Und deswegen ist er der wahre Herrscher. Deswegen ist er derjenige, der alles unter seine Kontrolle hält. Die Weltgeschichte, und das ist auch ein Trost für dich, wenn du anfängst, über diesen Reich des Antichristen nachzudenken, schau, wo die Weltgeschichte mündet. Sie mündet am Thron Gottes. Sie fängt am Thron Gottes an, als Gott die Erde erschaffen hat und in der ewigen Vergangenheit, und endet am Thron Gottes, wo ihm Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende dienen. Und das ist auch ein großer Trost für uns. Aber damit noch nicht genug. Plötzlich ändert sich die Szene nochmals. Wir bleiben auf dem Thron, am Thron Gottes. Und dann lesen wir im Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Alles, was die Tiere und die Regierung heute wünscht und deswegen tobt und wütet, ist genau das, was nur einer empfangen hat. Und das ist der Menschensohn. Er hat empfangen Herrschaft, Ehre, das Ausmaß seines Herrschaftsbereichs und die Dauer, Ewigkeit der Ewigkeiten. Das ist der Sohn des Menschen. Das ist Jesus Christus, der hier gekrönt wurde von dem Hochbetagten, von dem Vater. Viele meinen, dass Jesus Christus, dass sein Sieg über den Antichrist noch in weiter Zukunft liegt. Aber wenn wir das Evangelium lesen, so Jesus Christus, als er kam, seine ersten Worte waren, oder einer seiner ersten Worte waren, tut Buße und glaubt an das Evangelium, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus war derjenige, der immer wieder seine Jünger und auch die Pharisäer und Schriftgelehrte angemahnt hat und gesagt hat, das Reich des Christus ist nicht von dieser Welt, es ist mitten unter euch. In Johannes Kapitel 18, Vers 36 lesen wir das. Jesus Christus, seine Botschaft, das lesen wir besonders im Matthäus-Evangelium, war voll von dem Reich Gottes. Voll von dem Reich der Himmel. Matthäus Evangelium besteht aus 5 großen Predigten. Und alle 5 Predigten, die erste Predigt, die Bergpredigt, behandelt das Thema des Reiches Gottes. Wie ein Bürger im Reich Gottes lebt. Die zweite große Rede, wo er seine Jünger aussendet in die Welt, um das Reich Gottes zu verkündigen, spricht über verschiedene Hindernisse in dieser Welt, die dem Reich Gottes widerstehen. Und das merken wir doch alle heute, oder nicht? Seine dritte große Predigt, die Gleichnispredigt, geht genauso über das Reich Gottes, wie das Reich Gottes sich entfaltet. Zunächst klein ist, aber immer wieder wächst. Und am Ende, wenn wir jetzt von dem Samenkorn, des Senfkorn ausgehen, ein Baum, ein riesengroßer Baum wird, unter dem sich die Vögel des Himmels bergen und Nester bauen. Jesus Christus sprach in seiner 4. großen Predigt über das Königreich, über die wahre Größe des Königreichs in Matthäus 18. Dass sie darin besteht, dem anderen zu dienen, nicht über den anderen zu herrschen. Und in der 5. und letzten großen Predigt über das Königreich lesen wir die Entfaltung des Königreichs Jesu Christi, bis, also von Anfang erstmal unsichtbar und dann sichtbar. Und dann wird Jesus Christus wiederkommen und dann wird er ein offensichtliches Reich antreten. Aber den größten Kampf, von dem wir hier lesen, dass der Altbetagte, oder wir lesen hier im Vers 17 und 18, fassen eigentlich das 7. Kapitel zusammen. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten, dass 4 Könige sich aus der Erde erheben werden, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königherrschaft empfangen und sie werden die Königherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Und dann lesen wir am Ende, wie der Hochbetagte kam und das Gericht und die Zeit eintrat und die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Und es ein Kampf stattgefunden hat, wo das Reich des Antichristen besiegt wurde. Und deswegen habe ich das Thema auch so genannt, wie Christus den Antichrist besiegt hat. Wann hat Christus das Reich des Antichristen besiegt? Es war am Tage seiner Erlösung. Es war am Tage seiner Erlösung. Den größten Kampf, den Jesus auszutragen hatte, war im Garten Gethsemane. Der erste Adam befand sich auch in einem Garten. Es war aber der Garten Eden. Und wurde von der Schlange angegriffen und besiegt. Der zweite Adam befand sich auch in einem Garten. Aber dieser Garten war nicht so herrlich wie der erste. Und es schien so, als ob das Böse seine ganze Armee gegen den Menschensohn versammelte, um ihn daran zu hindern, den Satan, die Schlange zu besiegen. Gleichzeitig stand der Menschensohn Jesus Christus einem noch viel größeren Gericht gegenüber von seinem eigenen Vater, den Zorn über die Sünde, die ihm der Vater in diesem Moment zurechnete. Jesus war so in Schrecken, dass seine Haut, das Blut unter der Haut nicht mehr zurückhalten konnte. Es trat durch die Poren hervor und tropfte auf den Boden. Der Menschensohn war so ermattet in diesem Kampf, dass sogar ein Engel aus dem Himmel ihm erscheinen musste und ihn stärken musste. Und er war so ermattet, und wir lesen, dass er weiter, nachdem der Engel ihn gestärkt hat, in Lukas 22 lesen wir, dass er weiter in ringendem Kampf sich befunden hat und betete inbrünstiger. Und er schrie zu seinem Vater: Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber der Vater schwieg. Es gab keinen anderen Weg. Der zweite Adam muss das wiederherstellen, was der erste Adam zerstörte. Der Kopf der Schlange muss zertreten werden. Und in diesem Moment biss ihn die Schlange in die Ferse. Und die Prophezeiung von 1. Mose 3,15 wurde hier Wirklichkeit. Es war ein großer Kampf, den Jesus hier austragen musste. Und er musste es alleine austragen. Und deswegen wusste Jesus, dass es keinen anderen Weg geben könnte, als nur diesen Weg, betete er weiter, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es schien alles verloren zu sein. Am Kreuz war der Höhepunkt seines Leidens, dann als der Vater ihn gänzlich verlassen hat, aufgrund deiner und meiner Sünde. Es schien alles verloren, als Jesus durch die Leiden der Menschen, durch den Kampf mit der Schlange und seinen Engeln und durch den Zorn seines Vaters den Geist in die Hände seines Vaters übergab und starb. Aber durch diesen Tod hat Jesus Christus den größten Triumph, den es jemals geben konnte, eingeholt. Es war ein Triumph über die Sünde. Jesus entriss der Sünde die Macht, die Menschen länger in der Sklaverei des Bösen zu halten. Und Apostel Paulus, er war so überwältigt von diesen Gedanken, dass er aufschrie: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Jesus Christus hat den Antichristen längst besiegt. Und selbst wenn er heute noch nicht sichtbar herrscht, Jesus sitzt jetzt und hier auf dem Thron. Wir lesen im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 20 bis 23. Die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jesus Christus hat längst das Reich angetreten und sitzt auf dem Thron und herrscht. Das lesen wir sehr oft in dem Hebräerbrief. Das lesen wir im Kolosser Kapitel 1, Vers 13, wo Apostel Paulus sagt, dass Gott uns hineinversetzt hat in das Reich seiner Liebe, in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind schon längst in dem Reich Gottes. Wir dienen Jesus Christus schon längst. Wir beten Jesus Christus schon längst an, das, was wir in Offenbarung Kapitel 5 lesen, dass die alle Völker sich versammeln aus allen Nationen und sie beten den Lamm an und sagen, würdig ist das Lamm zu empfangen, Kraft, Majestät, Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nur es ist in diesem Moment noch ein geistliches Reich, welches sich aber entfalten wird zu einem zu einem physischen, zu einem sichtbaren Reich. Verstehst du, Daniel und gerade das Kapitel 7 stärkt deinen Glauben, damit du Gott treu bleiben kannst und nicht aufgibst, sondern deinen Blick auf den König der Könige lenkst, der ewige Herrlichkeit hat, der unüberwindbar ist. Genau das macht das Buch Daniel deutlich. Jesus Christus ist der Sieger über den Antichrist und er hat ihn schon besiegt. Und der Teufel ist schon gefangen und kann heute nicht alle Nationen, wie im Alten Testament es der Fall gewesen war, zu verführen und sie in Verblendung zu halten. Auf der ganzen Erde werden Menschen zu Christus geführt und glauben an ihn und beten ihn an und dienen ihm. Jesus Christus sprach selbst diese Worte, als er in den Himmel gefahren ist. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich möchte schließen mit Johannes 16, Vers 32. Jesus sprach zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Lasst uns beten.